Hier ist die Deutsche Welle.
Und es begrüßen Sie zunächst am Mikrofon
Karl-Heinz Lummerich
und Petra Kohnen.
Tja, seit 7 Stunden gibt es wieder, meine Damen und Herren, ein einiges Deutschland. Um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es soweit. Der Tag der deutschen Einheit begann so.
Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa den Frieden der Welt dienen.
Ein wahrlich historischer Moment. Deutschland ist vereint. Berlin ist wieder die Hauptstadt dieses Landes. Vor mehreren hunderttausend Menschen hier vom Platz der Republik, die unzählige Fahnen, ja Nationalflaggen schwenken und durch die Gegend ziehen, vollzieht sich die deutsche Einheit vor dem Reichstag, diesem nun 96-jährigen Monument. Vor dem Südwestportal weht nun die deutsche Nationalflagge, flankiert von den Fahnen der jetzt 16 Bundesländern, die die vereinte Bundesrepublik Deutschland bilden. Eine äußerst symbolträchtige Komposition. Das neue Deutschland ist föderalistisch.
Und so war es heute Nacht in der Stunde Null. Das neue Deutschland hat begonnen. Alexander Kudaschew, Sie sind schon auf den Beinen. Wie sieht's denn in Berlin heute früh aus?
Nun, heute Morgen sieht es ziemlich verschlafen aus. Allerdings muss man erst einmal jenen Müllmännern ein Kompliment machen, die seit gestern Nacht um 3 versucht haben, hier den Trümmerhaufen an Morast, an zerbrochenen Sektflaschen und an kaputtgegangenen Bierdosen wegzusäumen. Der Platz der Republik, und wir sitzen ja hier im Übertragungswagen der Deutschen Welle am Reichstag, der Platz der Republik ist wieder ganz sauber. Es ist wirklich ein Phänomen. Auch in der Stadt waren die Müllarbeiter sehr zugange. Auch dort ist es relativ sauber. Aber im Moment schläft die Stadt noch. Ein Taxi zum Beispiel ist überhaupt nicht zu bekommen. Das war überhaupt eine der größten Katastrophen gestern, dass die Leute, die von hier weggingen, zwischen 2 und 3 Uhr morgens, alle ohne Taxi, ohne Busse und wenn Busse kamen, waren sie völlig überfüllt, versuchen mussten, meistens zu Fuß sich von dem ja relativ weit entfernt liegenden Brandenburger Tor bis, sagen wir mal, in die Innenstadt auf den Kudamm hindurch zu kämpfen.
Herr Kudaschew, mir ist während der Fernsehübertragung im Laufe des späten Abends und auch der Nacht und um die Stunde Null herum, als die Bundesflagge vor dem Reichstag aufgezogen wurde und die Nationalhymne gesungen wurde, doch aufgefallen, dass trotz des Zusammenlaufs von Tausenden von Menschen um das Brandenburger Tor herum, um den Reichstag herum, auf den unter den Linden, also in der Innenstadt, im östlichen wie im westlichen Teil Berlins, die Stimmung irgendwie bedächtig, zum Teil sogar nachdenklich war, dass es keineswegs zu euphorischem Taumel gekommen ist, wie etwa in der Nacht zum Silvester, zum Neujahrstag oder seinerzeit am 9. November letzten Jahres, als die Mauer geöffnet wurde. Hat sich diese zunächst einmal durchaus bedächtige Stimmung im Laufe der Nacht denn doch noch in Jubel, Trubel, Heiterkeit gewandelt?
Nun, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. Das, was sich direkt abgespielt hat am Reichstag, also das Hissen der Fahne, das Singen der Nationalhymne. Das war ja gleichzeitig begleitet von dem Wunsch sehr vieler Menschen, also näher an die oben stehende Prominenz heranzukommen. Die Bannmeile wurde einfach überlaufen. Es gab also ein wildes Gedränge und ein wildes Geschiebe. Die Journalisten, die verließen zum Teil fluchtartig ihre Plätze, um überhaupt noch etwas mitzubekommen. Das war aber nur vorne. Gleichzeitig war das aber kein aggressives nach vorne drängen, sondern es war einfach der Wunsch, das mitzuerleben, nicht so weit weg, nicht so weit abgesperrt weg davon zu sein. Ich muss allerdings sagen, und da haben Sie recht, gerade vor dem Reichstag, da standen ja auf dem Platz der Republik relativ gut abgezirkelt am Anfang und abgesperrt, muss man eigentlich sagen, am Anfang, an die 200.000 Menschen, die hörten der Musik der Bläser zu, sie hörten der Musik von Glockengeläuten zu, sie hörten den Chören zu und sie waren in der Tat still und nachdenklich, sie machten ihre Flaggen an, sie zündeten auch Wunderkerzen gelegentlich an. Die Fahnen, die sie hatten, die schwenkten sie etwas bedächtig. Anders war es eigentlich am Alexanderplatz oder überhaupt da unter den Linden und am Brandenburger Tor. Dort war ein gewaltiges Geschiebe, dort war eher eine Volksfeststimmung, dort wurde gegrölt und alles Mögliche. Das vermischte sich dann, als diese Bannmeile nicht gehalten werden konnte von der Polizei. Und dann hatten wir eigentlich dieses typische Erlebnis, dass große Menschenmengen, und man spricht ja wohl bis zu einer Million, die hier auf den Beinen waren, also schätzen kann ich das nicht, ich bin da kein Experte, aber ich nehme an, es war ungefähr eine Million, dass also alles da war. Es gab eben die Betrunkenen, es gab die Randalierer, es gab die Gröler und es gab die Leute, die sich einfach still freuten und so etwas erlebten. Aber Berlin ist natürlich schon eine offene Stadt und deswegen ist es nicht vergleichbar der Situation vom 9. und 10. November des letzten Jahres.
Berlin ist eine offene Stadt, sagten Sie eben. Berlin ist jetzt auch seit über 7 Stunden Hauptstadt des geeinten Deutschlands. Und dort finden ja heute am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober auch weitere festliche Veranstaltungen statt. Können Sie mal im Einzelnen unseren Hörern bereits ankündigen, was denn nun tatsächlich stattfindet? Es beginnt ja wohl mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche.
Das stimmt, der ökumenische Gottesdienst in der Ostberliner Marienkirche wird gehalten, gemeinsam gehalten vom Vorsitzenden der, ich sage jetzt mal, weil es ja nicht mehr stimmt, der ehemals westdeutschen Bischofskonferenz Kurt Lehmann und dem evangelischen Landesbischof von Sachsen Johannes Hempel. Um 10 Uhr beginnt dann das Programm eines Festes der Einheit, auch wiederum von unter den Linden bis zum Alexanderplatz. Um 11 Uhr, das wird natürlich viele interessieren, ein Staatsakt in der Philharmonie. Dort wird der Bundespräsident Richard von Weizsäcker sprechen. Wahrscheinlich wird es Grußworte geben der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, der ehemaligen Präsidentin der nicht mehr vorhandenen Volkskammer Sabine Bergmann-Pohl und des Bundesratspräsidenten Walter Momper, der ja auch Bürgermeister von Berlin ist. Um 13 Uhr, 2 Stunden danach, schließt sich ein Empfang des Bundespräsidenten in der Philharmonie an. Kurz danach wiederum um 16 Uhr wird im Waldfriedhof in Zehlendorf ein Kranz niedergelegt am Grabe Ernst Reuters, der ja damals während der Berliner Blockade durch sein berühmtes Wort Leute schaut auf diese Stadt, sich für die Berliner gerade zu seiner prägenden Figur herausgebildet hat. Wichtig scheint mir das Programm, das man als Kulturprogramm nennen könnte, das ja auch gestern sehr stark war, das ist heute wiederum sehr stark. Das beginnt, wie gesagt, um 10 und endet erst um 10 Uhr abends. Dort wird es Diskussionen geben, dort wird es Musik geben. Die Berliner Filmfestspiele oder die Berliner Festspiel GmbH, die das alles auf die Beine gestellt hat, hat sich eine ungeheure Mühe gegeben, hat ein ungeheuer reichhaltiges Angebot, in dem sich fast jeder irgendetwas heraussuchen kann, ob es nun also ein Klavierkonzert ist, ob es also eine Oper ist oder ob es meinetwegen auch in der Humboldt-Universität ein Gespräch über Deutschland ist, unter dem Titel War es denn wirklich eine Revolution? Und dann nehmen teil an diesem Gespräch Egon Bahr und Matthias Büchner aus Erfurt und Heinrich Fink und Jürgen Fuchs und Rolf Hendrich und Matthias Matusek und Klaus Peimann aus Wien und Jens Reich, der ja einer der führenden Leute des neuen Forums ist. Und die Leitung hat Lea Roche, die ja eine bekannte Journalistin in der Bundesrepublik ist.
Ein riesiges Programm also an diesem Tag der Deutschen Einheit, an diesem 3. Oktober. Wir werden Sie, meine Hörerinnen und Hörer, natürlich ausführlich und eingehend und rund um die Uhr, wenn man so will, informieren über alles das, was in Berlin und sonst im Neuen, im ganzen Deutschland passiert an diesem Tage. Das waren zunächst einmal Informationen aus Berlin, der Hauptstadt Berlin im ganzen Deutschland von Alexander Kudaschew, wenige Stunden nach der Stunde Null.
Und nach dem mehr oder weniger frischen Einstieg aus Berlin nur noch einmal ein Rückblick. Bundeskanzler Helmut Kohl, Parteivorsitzender der Christdemokraten und seit 8 Jahren Kanzler der Bundesrepublik, ist jetzt seit mehreren Stunden Kanzler aller Deutschen. 1989 sah ganz wie ein Krisenjahr dieses Kanzlers aus. Sein Überleben und das seiner Koalitionsregierung schien unsicher. Wer denkt heute noch daran? Die kritischen Stimmen sind verstummt. Von einer Zumutung für die deutsche Kulturnation kann keine Rede mehr sein. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte das, was man Fortune nennt, und zudem zur rechten Zeit das rechte Gespür. Freude und Nachdenklichkeit schwingen in seiner Rede zum 3. Oktober mit. Bundeskanzler Helmut Kohl zur deutschen Einheit.
Liebe Landsleute, nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben. Und aus vielen Briefen und Gesprächen weiß ich, welche große Freude auch die allermeisten von Ihnen empfinden. An einem solchen Tag richten wir unseren Blick nach vorn. Doch bei aller Freude wollen wir zunächst an jene denken, die unter der Teilung Deutschlands besonders zu leiden hatten. Familien wurden grausam auseinandergerissen. In den Haftanstalten waren politische Gefangene eingekerkert. Menschen starben an der Mauer. Das alles gehört glücklicherweise der Vergangenheit an. Es soll sich niemals wiederholen. Deshalb dürfen wir es auch nicht vergessen. Wir schulden die Erinnerung den Opfern und wir schulden sie unseren Kindern und Enkeln. Solche Erfahrungen sollen ihnen für immer erspart bleiben. Aus dem gleichen Grunde vergessen wir auch nicht, wem wir die Einheit unseres Vaterlandes zu verdanken haben. Aus eigener Kraft allein hätten wir es nicht geschafft. Viele haben dazu beigetragen. Wann je hat ein Volk die Chance, Jahrzehnte der schmerzlichen Trennung auf so friedliche Weise zu überwinden. In vollem Einvernehmen mit unseren Nachbarn stellen wir die Einheit Deutschlands in Freiheit wieder her. Wir danken unseren Partnern, wir danken unseren Freunden, wir danken insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika, allen voran Präsident George Bush. Wir danken unseren Freunden in Frankreich und in Großbritannien. Sie haben in schwierigen Zeiten stets zu uns gehalten. Sie haben jahrzehntelang die Freiheit des Westteils von Berlin geschützt. Sie haben unser Ziel unterstützt, die Einheit in Freiheit wiederzuerlangen. Ihnen bleiben wir auch künftig in Freundschaft verbunden. Dank schulden wir auch den Reformbewegungen im Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Vor gut einem Jahr ließ Ungarn die Flüchtlinge ausreisen. Damals wurde der erste Stein aus der Mauer geschlagen. Und die Freiheitsbewegungen in Polen und in der Tschechoslowakei haben den Menschen Mut in der DDR gemacht, für ihr Recht auf Selbstbestimmung einzutreten. Jetzt gehen wir daran, eine dauerhafte Aussöhnung zwischen dem deutschen und polnischen Volk zu verwirklichen. Wir danken Präsident Gorbatschow. Er hat das Recht der Völker auf den eigenen Weg anerkannt. Ohne diese Entscheidung hätten wir den Tag der deutschen Einheit nicht so bald erlebt. Dass dieser Tag schon jetzt kommt, ist besonders jenen Deutschen zu verdanken, die mit der Kraft ihrer Freiheitsliebe die SED-Diktatur überwanden. Ihre Friedfertigkeit und Besonnenheit bleiben beispielhaft. Wir Deutschen haben aus der Geschichte gelernt. Wir sind ein freiheitsliebendes Volk. Und nie werden wir unsere Demokratie den Feinden des Friedens und der Freiheit schutzlos ausliefern. Für uns gehören Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe und der Geist guter Nachbarschaft immer zusammen. Wir wollen zuverlässige Partner, wir wollen gute Freunde sein. Dabei gibt es für uns auf der Welt nur einen Platz, an der Seite der freien Völker. Gute Nachbarn wollen wir auch im Inneren sein. Aufgeschlossenheit für den Nächsten, Achtung vor dem Andersdenkenden und Verbundenheit mit unseren ausländischen Mitbürgern gehören auch dazu. Unsere freiheitliche Demokratie muss von Vielfalt, von Toleranz, von Solidarität geprägt sein. Solidarität müssen wir vor allem als Deutsche jetzt untereinander beweisen. Vor uns, und jeder weiß dies, liegt eine schwierige Wegstrecke. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wenn wir zusammenhalten und auch zu Opfern bereit sind, haben wir alle Chancen auf einen gemeinsamen Erfolg. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Bundesrepublik sind heute ausgezeichnet. Noch nie waren wir besser vorbereitet als jetzt, die wirtschaftlichen Aufgaben der Wiedervereinigung zu meistern. Hinzu kommen Fleiß und Leistungsbereitschaft bei den Menschen der bisherigen DDR. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein. Die wirtschaftlichen Probleme, dessen bin ich gewiss, werden wir lösen können. Gewiss nicht über Nacht, aber doch in einer überschaubaren Zeit. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir Verständnis füreinander haben, dass wir aufeinander zugehen. Wir müssen ein Denken überwinden, das Deutschland immer noch in ein Hüben und in ein Drüben aufteilt. Über 40 Jahre SED-Diktatur haben gerade auch in den Herzen der Menschen tiefe Wunden geschlagen. Der Rechtsstaat hat die Aufgabe, Gerechtigkeit und inneren Frieden zu schaffen. Hier stehen wir alle vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Schweres Unrecht muss gesühnt werden. Doch wir brauchen auch die Kraft zur inneren Aussöhnung. Ich bitte alle Deutschen, erweisen wir uns der gemeinsamen Freiheit würdig. Der 3. Oktober ist ein Tag der Freude, des Dankes und der Hoffnung. Die junge Generation in Deutschland hat jetzt wie kaum eine andere Generation vor ihr alle Chancen auf ein ganzes Leben in Frieden und Freiheit. Wir wissen, dass unsere Freude von vielen Menschen in der Welt geteilt wird. Sie sollen wissen, was uns in diesem Augenblick bewegt. Deutschland ist unser Vaterland, das vereinte Europa, unsere Zukunft. Gott segne unser deutsches Vaterland.
Bundeskanzler Helmut Kohl zur deutschen Einheit. Viele Teile der Welt haben sich und freuen sich mit den Deutschen. Kundgetan haben sie dies in Glückwunschtelegrammen. So ist Deutschlands Vereinigung auch nach Ansicht aller Außenminister der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, das Symbol des Wandels und des wachsenden europäischen Zusammenschlusses. Wie sehen denn die Reaktionen in Moskau aus? Das wollen wir jetzt von Hans-Peter Riese wissen, den ich am Telefon begrüße.
Guten Tag, Herr Riese. Die sowjetische Presse und die sowjetische Öffentlichkeit, wenn man das mal so sagen darf, geht über den Tag der deutschen Einheit ohne große Emotionen zur Tagesordnung über. Die Parteizeitung Pravda publiziert heute ein Interview mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Das sowjetische Fernsehen hat dem Tag der deutschen Einheit gestern einen eher unpolitischen Korrespondentenbericht der beiden deutschen Korrespondenten gewidmet, also des Scheidenden in Ost-Berlin und desjenigen aus Bonn, aus Berlin. Die Menschen hier in der Sowjetunion nehmen eigentlich wenig Notiz von diesem Ereignis. Sie sind völlig gefangen in der Angst vor einem Hungerwinter. Sie müssen sich darum kümmern, Kartoffeln einzulagern und die nötigen Lebensmittel für die nächsten Monate zusammenzubringen.
Herr Riese, hofft denn die Bevölkerung, dass Deutschland Europa so stabilisieren hilft, dass eben auch Hilfsprogramme mit bei der Sowjetunion greifen können und dass sie davon vielleicht auch einen Vorteil haben können?
Ja, es herrscht hier in der Sowjetunion unter den normalen Menschen eine fast irrationale Hoffnung auf die Stärke der Deutschen, der Einheit, der deutschen einen Nation. Man glaubt, dass Deutschland so stark werden wird, wirtschaftlich so stark in Europa, dass es auch gleichsam die Sowjetunion mit aus dem Sumpf ihrer wirtschaftlichen Misere ziehen kann. Diese Meinung ist weit verbreitet in der Sowjetunion. Sie geht sogar bis in die Führungsspitze. Auch Gorbatschow hat in seinem Telegramm an von Weizsäcker und Kohl noch einmal geschrieben, man erwarte in der Sowjetunion viel von den neuen Beziehungen zu Deutschland. umso mehr der normale Mensch, der irgendwie eine fabelhafte Vorstellung von der Wirtschaftskraft und von der Leistungsfähigkeit der Deutschen hat. Eher nachdenkliche Menschen hier, Intellektuelle in der Sowjetunion, sehen ein, dass die DDR oder sagen wir mal das sozialistische System in der DDR einfach dadurch schneller umgewandelt werden kann in die Marktwirtschaft, weil die Bundesrepublik Deutschland die nötigen Mittel zur Verfügung steht. Ein Freund sagte mir gestern, die Genossen der DDR haben es gut, sie werden aufgefangen von der Bundesrepublik. Wir müssen uns schon selber helfen.
Herr Riese, Sie schilderten eben die Erwartungen der sowjetischen Bevölkerung und der sowjetischen Spitze an das neue Deutschland, was Hilfe anbelangt, wirtschaftliche Hilfe zumal. Es ist ja so, dass in der Vergangenheit sicherlich das Trauma Deutschland in der sowjetischen Bevölkerung nachgewirkt hat. Die Sowjetunion hat mit am meisten unter dem von Hitler-Deutschland angezettelten Krieg gelitten. Man spricht von 20 Millionen Sowjetbürgern, die während dieses Krieges gestorben sind, umgebracht worden sind, während des Krieges umgekommen sind. Hat dieses eigentlich fortgewirkt? Und wie ist jetzt so die Haltung der sowjetischen Bevölkerung, der Menschen in Moskau und Kiew und Leningrad und woanders auch immer zum deutschen Volk?
Ja, das ist für mich eigentlich das größte Geheimnis dieser Tage, dass diese negativen Emotionen gegenüber Deutschland, es sind übrigens nicht nur 20 Millionen, sondern schreckliche 26 Millionen Tote, die Sowjetunion nach offiziellen Angaben im Zweiten Weltkrieg verloren hat, dass diese negativen Emotionen in diesen Tagen eigentlich weder in der veröffentlichten Meinung noch, soweit ich das in meinem Umkreis feststellen kann, in der Meinung der normalen Sowjetbürger die Rolle spielen würde, die man eigentlich hätte erwarten können. Es gibt sicherlich vor allen Dingen in Weißrussland und in der Ukraine, also in den Landesteilen, die am meisten unter deutscher Besetzung gelitten haben, gibt es sicherlich noch antideutsche Ressentiments und viele Menschen, die diesen Tag doch eher als einen Tag sehen, wo man darüber nachdenken muss, ob die Sowjetunion diese enormen Opfer eigentlich zurechtgebracht hat. Dieses wird aber eigentlich nur artikuliert von Veteranen, von älteren Menschen und instrumentalisiert eigentlich nur von einigen konservativen Kreisen der Kommunistischen Partei und der Streitkräfte.
Herr Riese, vielleicht ganz kurz noch. Es gibt ja einen Vertrag über Freundschaft zwischen der UdSSR und der DDR, der 1975 geschlossen wurde. Was geschieht denn damit jetzt?
Ja, das wurde gestern im obersten Sowjet debattiert, also im Parlament der UdSSR. Dieser Vertrag wird förmlich aufgehoben und einfach aus formalen Gründen. Die DDR existiert nicht mehr. Aber bei dieser kurzen Debatte gestern im Parlament wurde noch einmal klar, dass sich auch die offizielle Sowjetunion nicht ganz leicht mit dem Verschwinden der DDR tut, einer DDR, die ja immerhin über Jahrzehnte lang sozusagen für die Sowjetbürger und die sowjetischen Medien das bessere Deutschland repräsentiert hat. Und das muss man ja auch mal sagen, noch vor nicht allzu langer Zeit hat selbst der Generalsekretär Michail Gorbatschow das DDR-Sozialismus-Modell noch gelobt und als beispielhaft für die Sowjetunion hingestellt.
Das war Hans-Peter Riese aus Moskau zur Meinung, zur Stellung der Sowjetunion zur neuen deutschen Einheit. Und wir setzen unsere Berichterstattung aus den Hauptstädten der vier Siegermächte fort. Die Siegermächte haben ja schließlich und endlich zugelassen, dass Deutschland wieder vereinigt werden konnte. Seit heute Nacht ist es ja wieder vereinigt. Wir wenden uns jetzt nach Washington. Dort hat US-Präsident George Bush dem Vereinigten Deutschland in einer Grußbotschaft die besten Wünsche des amerikanischen Volkes übermittelt. In einer zur Sendung im deutschen Fernsehen aufgenommenen kurzen Ansprache sagte Bush: Heute beginnt für die deutsche Nation eine neue Ära, eine Ära in Worten ihrer Nationalhymne, in Einigkeit und Recht und Freiheit. Der Präsident erinnerte an den amerikanischen Beitrag zur Vereinigung und er sagte wörtlich: Amerika ist stolz, sich zu den Freunden und Verbündeten eines freien Deutschlands zu zählen, heute und in der Zukunft. Aus Washington berichtet Giselher Sorge.
Die Amerikaner sind mit dabei. Wie beim Fall der Mauer berichten die großen US-Fernsehstationen wieder extra und live vom Einheitsfest aus Berlin. Präsident Bushs Worte bringen die Einstellung der Amerikaner auf den Punkt. In Berlin wird jetzt endgültig der Kalte Krieg begraben, sagte er. Ein neues Zeitalter kann beginnen. Zustimmung und Beifall, das sind die überwiegenden Reaktionen, die in den Vereinigten Staaten zum neuen Gesamtdeutschland zu registrieren sind. Und die Zustimmung rührt ganz einfach auch davon her, dass für die Amerikaner das neue demokratische Deutschland der Ausdruck des gewonnenen Kalten Krieges ist. Und überdies schwingt dabei natürlich Erleichterung mit, denn wie viele Berlin-Krisen galt es in der harten West-Ost-Konfrontation für die Amerikaner mitzutragen. Schon lange genug hat man die deutsche Teilung als unnatürlich empfunden und die Vereinigung wie auch die nationale Selbstbestimmung der Deutschen als politisches Ziel verstanden. Entsprechend heißt es daher in Präsident Bushs Glückwunsch an Bundeskanzler Kohl und die Deutschen in West und Ost, dass er und damit Amerika große Achtung davor habe, wie ein so lange getrenntes Land seinen Traum zur nationalen Selbstbestimmung lebendig erhalten habe.
I congratulate Chancellor Kohl and the German people in both East and West Germany and in Berlin, so long divided, for keeping their dream of national self-determination ever alive.
Unverkennbar ist die Erwartung der Amerikaner, dass die Deutschen weiter verlässliche Partner bleiben und möglicherweise auch international gesehen, siehe Golf, größere Lasten mittragen. Vieles deutet darauf hin, dass man im Weißen Haus nicht mehr so sehr die Engländer, sondern die Deutschen als europäischen Haupt- und Vorzugspartner einschätzt, weil sie sowohl für den NATO-Bestand wie auch für den West-Ost-Ausgleich ausschlaggebend sind. Auch das klingt in der Erklärung des amerikanischen Präsidenten zur deutschen Einheit an, als er von gemeinsamen Zielen und gegenseitigem Vertrauen für die Zukunft spricht.
Today, Germans and Americans share the fruit of our friendship, and we join our German friends in looking to the future with hope and confidence to the new beginning this treaty will make possible.
Nur beiläufig nimmt Amerika die Hürden der Vereinigung zur Kenntnis, wobei die finanziellen Belastungen als größeres Problem verstanden werden als das Zusammenleben und Verschmelzen der so verschieden geprägten Gesellschaften aus West und Ost. Natürlich werden auch Zweifel laut, ob 78 Millionen Deutsche nicht plötzlich wieder stärkeren Nationalismus und Expansionsdrang verspüren werden, doch gemeinhin gelten die 4 Jahrzehnte westdeutscher Demokratie und Wirtschaftsstärke als Basis für neues Vertrauen und schließlich sind die deutschen Streitkräfte ja auch begrenzt. Die Deutschen sind sowohl in die EG wie auch in die NATO eingebunden, schreibt die Baltimore Sun. Und wenn Kanzler Kohl nach der Moskauer Vertragsunterzeichnung einen Traum in Erfüllung gehen sah, so habe man solche Töne nach dem Versailler Vertrag von deutscher Seite bestimmt nicht vernommen. Auch das sei heute anders, meint die Zeitung. Deutschland-Experten wie der Historiker Gordon Craig sehen auch Ansätze für einen neuen deutschen Triumphalismus. Doch William Shirer, der Autor von Aufstieg und Fall des Dritten Reiches, glaubt bei den Deutschen inzwischen eine geringere Hingabe zur Ideologie zu erkennen, dafür aber mehr Interesse an Komfort und Ferien. Unklar ist den Amerikanern, welche Identität eigentlich die neuen Gesamtdeutschen besitzen. Die Suche danach beginnt jedenfalls für die New York Times genau mit diesem Tag der deutschen Einheit.
Nun hätten wir gerne Reaktionen aus Großbritannien und zu diesem Zweck begrüße ich Jürgen Krönig am Telefon. Guten Morgen, Herr Krönig.
Guten Morgen nach Köln.
Herr Krönig, Sie sind auf dem Labour-Parteitag in Großbritannien. Wie sah es denn da gestern Abend aus und wie ist vielleicht die Stimmung heute Morgen zur deutschen Einheit natürlich?
Ja, also die Labour-Party hat jedenfalls offiziell die Glückwünsche durch ihren Vorsitzenden Neil Kinnock überbracht und im Wintergarten-Saal berauste zustimmender Beifall auf. Insgesamt muss man sagen, man hat hier in Großbritannien gebannt, aufmerksam, mit scharfem Blick, noch geschärft durch gewisse Sorgen nach Deutschland geschaut. Um 12 Uhr, vielleicht das als ein Beispiel, um 12 Uhr nachts, als die Wiedervereinigung sich vollzog, da wurden in Rundfunk und Fernsehen in Sendungen live aus Berlin übertragen. Und das Fernsehen blendete über das große Fest, das dort stattfand, die Freiheitsglocke ein. Und dann sagte der Moderator, der Fernsehpräsenter, ich kann die Glocken nicht hören, aber ich nehme an, in London kann man sie hören. Das war eine doppeldeutige Bemerkung des Moderators, aber zugleich kam dann auch die Feststellung, zum dritten Mal gibt es die nationale Einheit der Deutschen in kleineren Grenzenziehungen, als es früher der Fall ist. Und ich glaube, es besteht keine Gefahr für Europa durch dieses heutige Deutschland. Aber wie gesagt, immer waren Sorgen spürbar bei allem intensiven Hinschauen, bei allen Gratulationen, die ja nun auch von Margaret Thatcher wie von dem Oppositionsführer ganz offiziell an die Adresse von Bundeskanzler Kohl und an die Adresse des deutschen Volkes gerichtet worden sind.
Sie sprachen eben die britische Premierministerin Margaret Thatcher an, Herr König. Sie hat ja wohl in der Vergangenheit durchaus große Vorbehalte geäußert gegenüber dem Einigungsprozess in Deutschland. Sie hat ja mal so sinngemäß gesagt, das habe noch Jahre Zeit, vielleicht bis zur Jahrtausendwende. Nun hat sich auch Großbritannien ja wohl offenkundig in diese unvermeidliche Entwicklung, die vom Volke gefordert war, gefügt. Trotzdem, Sie sagten ja schon, es gibt Vorbehalte, es gibt Befürchtungen, zumal doch wohl auch wirtschaftlicher Art. Es könnte dieses vereinigte Deutschland so übermächtig, so wirtschaftlich stark werden, dass es eine dominierende Rolle in Europa einnehme.
Also die britischen Kommentatoren, die politischen Denker sagen, wir haben eine neue Hegemonialmacht in Europa, das ist Deutschland. Und Margaret Thatcher hat in der ihr unverblümten Art ja jetzt noch einmal gesagt, wir müssen darauf achten, dass Deutschland nicht dominiert. Und sie hat zugleich noch gesagt, es ist kein Platz im Weltsicherheitsrat da für eine neue Mannschaft, für ein neues Mitglied. Auch das ist etwas, was sicherlich wieder neuen Frost in die deutsch-britischen Beziehungen bringen wird und zugleich Konflikte über Europa auslösen wird bei der konservativen Regierungspartei. Aber zu Ihrer Frage ganz konkret. Natürlich weiß man, die Deutschen sind die ökonomische Supermacht Europas und diese ökonomische Macht wird sich in politische übersetzen. Wie es einer hier sagte, ein Vertreter des Establishments, die Deutschen haben jetzt mehr Einfluss und sie werden sicherlich häufiger sich so benehmen, dass es unangenehmer wird für ihre Mitpartnerländer oder anderen. Die Frage ist, was wird dieses Deutschland mit dieser Macht machen? Man sagt, lange Zeit hat sich die Bundesregierung darum bemüht, es mit allen von der Sowjetunion bis zu den USA, von Polen bis hin zur EG beste Beziehungen zu haben, gut zu stehen. Das gehe auf Dauer nicht. Es werden neuere Prioritäten geben, es werden neue Prioritäten gesetzt werden müssen und da ist die unterschwellige Furcht, dass dies in einem Blick nach Osten geschieht. Es taucht beispielsweise auch hier in den Diskussionen, die sehr vielfältig gewesen sind, Fragen auf, was wird Deutschland mit den Ostgrenzen machen? Und da sagen beispielsweise konservative Abgeordnete wie linke Historiker wie Hobsbawm, es ist ganz klar, es wird zwar keinen neuen Hitler geben, aber der deutsche Nationalismus hat eine Aufgabe noch nicht erfüllt oder eine Aufgabe ist noch unerfüllt, nämlich die Ostgebiete wiedergewinnen. Es gibt ganz kühle Analytiker, die davon ausgehen, dass dieses das geheime Ziel der Deutschen ist und sie fürchten, dass dieses schon das Europa, was im Augenblick entsteht und was zugleich unstabil ist, natürlich nicht so stabil ist wie zur Zeit des Kalten Krieges, dass dieses dadurch doch in Spannungen und Verwerfungen hineingeführt werden könnte.
Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Herr König, sprach in der Stunde Null davon, wir wollen im vereinten Europa dem Frieden und der Welt dienen, ein neues Deutschland, das Europa stabilisieren hilft. Und ich denke, damit ist eigentlich das gesagt, was die Deutschen auch wirklich gerne wollen. Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat es wieder mal gut ausgedrückt. Schönen Dank für diese Informationen und diesen Stimmungsbericht aus Großbritannien. Und wir hören direkt nach Frankreich, denn da haben wir jetzt Hans-Joachim Kruse. Guten Tag, Herr Kruse.
Guten Tag.
Herr Kruse, wie sah denn gestern und sieht heute die Berichterstattung in den Medien aus?
Die Reaktion der Franzosen auf das historische Ereignis ist raisonabel, maßvoll, durchaus angemessen. Es hat keine besonderen Veranstaltungen gegeben, keine Missfallenskundgebungen gegen das große Deutschland. Es gibt in der Presse natürlich viele Reportagen, viele Leitartikel, in Funk und Fernsehen gab es Sondersendungen. Und das Fazit ist eher ermutigend. Die Zeitung Le Monde meinte zum Beispiel, Kohl wäre noch stärker als Bismarck, weil er Deutschland friedlich, ohne Gewalt geeinigt hat, weil es eine friedliche Revolution gegeben hat. Natürlich hat man in unzähligen Artikeln und Umfragen hier in Frankreich immer wieder die obligatorischen Fragen gestellt. Haben wir Franzosen auch Grund zur Freude oder müssen wir Angst haben vor diesem neuen Koloss, der da in der Mitte von Europa steht? Wie wird sich dieses neue, starke Deutschland entwickeln in Europa? Europa werden wir wirtschaftlich erdrückt. Und da sind die Kommentatoren und nahezu alle Politiker übereinstimmend vernünftig und beruhigend in ihren Kommentaren. Sie sagen, wir brauchen keine Angst zu haben. Es beginnt ein neues Kapitel. Die Überwindung der deutschen Teilung ist auch die Überwindung der Teilung Europas. Also ist das gut für uns. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Es liegt jetzt an uns, diese Herausforderung anzunehmen. Und es liegt auch ein bisschen an uns, mitzubestimmen, wie sich das neue starke Deutschland in Europa entwickelt. 37 von 100 Franzosen, das haben Umfragen ergeben, begrüßen die deutsche Teilung. 27 von 100 Franzosen sind eher besorgt, den anderen ist es egal. Aber noch mehr als 27 von 100 Franzosen befürchten eben doch ein wirtschaftliches Übergewicht der Deutschen in Europa. Und sie befürchten auch, wenn sie das nicht so ganz deutlich sagen, dass die Deutschen eben doch zu selbstbewusst und vielleicht ein bisschen imperialistisch werden.
Herr Kruse, Sie haben eben im Einzelnen geschildert die Meinungslage in den französischen Medien und wohl auch in der Bevölkerung selbst. Nun hat man gestern den französischen Staatspräsidenten François Mitterrand in einem Interview mit dem ersten deutschen Fernsehen sagen hören, er begrüße die Einheit Deutschlands, er halte es für das Selbstverständlichste und Normalste von der Welt, wenn ein Volk, das getrennt war, sich einigen wolle. Dieses ist eine offizielle Stellungnahme des französischen Staatspräsidenten. Ist das auch die offizielle Politik oder klingt nicht denn doch auch die Befürchtung durch, dass die Grande Nation möglicherweise eine Spitzenrolle in der europäischen Politik abgeben müsse an die Bundesrepublik Deutschland, die neue Bundesrepublik, die erweiterte Bundesrepublik?
Ja, dieses Gefühl ist ja verständlich. Die Franzosen haben das verständliche und unangenehme Gefühl natürlich, dass Frankreich jetzt neben dem größeren, neben dem stärkeren und selbstbewussten Deutschland relativ weniger Gewicht hat. Das ist einfach so. Das bisherige Gleichgewicht in Europa wird natürlich gestört. Und deshalb erwarten die Franzosen, dass die Deutschen in Zukunft diese neue Rolle, dieses neue Gewicht, das sie haben, mit Verantwortungsbewusstsein einsetzen, dass sie weiter europäisch denken und weiter europäisch handeln. Und immer wieder, das hört man in Frankreich, sagen wir, ja, das ist eine Herausforderung an uns Franzosen, die wir annehmen müssen, die wir annehmen können.
Herr Kruse, der 3. Oktober ist in Frankreich ein normaler Arbeitstag, nehme ich mal an. Geschieht denn heute noch irgendwas in Bezug auf die deutsche Einheit in Frankreich?
Es sind Sondersendungen in Funk und Fernsehen. Die französischen Zeitungen berichten ganz groß darüber. Sonst große Veranstaltungen oder Gedenkfeiern oder sonst irgendwas gibt es in Frankreich nicht. Die Franzosen reagieren, wie gesagt, raisonnabel.
Schönen Dank, das war...
Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz eine Frage stellen, Herr Kruse. Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich sind ja seit über einem Vierteljahrhundert in einem Freundschaftsvertrag miteinander verbunden, der sicherlich in der Vergangenheit, in der Politik, wie auch in den Bevölkerungen in beiden Ländern seine Rolle gespielt hat, sich ausgewirkt hat. Würde dieser Freundschaftsvertrag nun eine neue Qualität bekommen?
Aber viele befürchten eben, dass die Deutschen jetzt zunächst einmal überwiegend mit sich selbst beschäftigt sind und dass vielleicht manche Deutsche sagen, das brauchen wir doch jetzt eigentlich gar nicht mehr, wir sind doch wieder wer. Das befürchten viele Franzosen, aber die offizielle Haltung ist, nein, wir können diese Herausforderung annehmen, wir brauchen keinen Komplex zu haben.
Also nochmal schönen Dank, Hans-Joachim Kruse, das waren Reaktionen aus Frankreich.
Die Erinnerung an die nationalsozialistischen Gräueltaten, an den Völkermord an jüdischen Menschen in Deutschland und in Europa, sie wirkt natürlich fort in Israel, dem Staate Israel, meine Damen und Herren. Und es ist kein Wunder, wenn in diesem Lande man eine etwas skeptische Haltung, eine geteilte Haltung einnimmt oder gewisse Befürchtungen und Erinnerungen wieder hochkommen angesichts der deutschen Einheit. Das Medienecho in Israel von Martin Wagner aus Tel Aviv.
Deutschland, Deutschland überall. Radio und Fernsehen in Israel, die Zeitungen des Landes kennen heute nur ein Thema: die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Gemischte Gefühle. Das ist der Grundton der Kommentare und der Blick in die Zukunft findet statt aus der Perspektive der Vergangenheit. Die Verbrechen der Deutschen an den Juden prägen die Gedanken am Tag der Vereinigung. Parlamentspräsident Schilanski, ein Holocaust-Überlebender, sagt, das jüdische Volk kann nicht feiern, es muss sich Asche auf das Haupt streuen und trauern. Mehrfach ist in Zeitungskommentaren von der Ironie der Geschichte die Rede. Die Jerusalem Post etwa schreibt, dass viele die Entstehung des Superdeutschlands als Beleidigung der historischen Gerechtigkeit empfinden, spricht aber dann von einem Sieg demokratischer Werte über die Tyrannei. Auch die liberale Zeitung Haaretz spricht von einer Rechnung mit Deutschland, die offen bleibt, dennoch aber könne die Vereinigung nicht mehr als ein kurzes Bedauern auslösen, wegen der geringen Strafe der Geschichte. Und ein weiterer Kommentar in derselben Zeitung fordert, dass Israel die Vereinigung begrüßen solle. Deutschland sei nicht mehr das Land Hitlers, Bismarcks oder Barbarossa. Gelegentlich wird daran erinnert, dass deutsche Waffen Israel bedrohen, etwa aus dem Irak. Und die Zeitung Maariv bemerkt, dass in diesen Tagen an die Überlebenden des Holocaust Gasmasken verteilt werden. Dazu kommen Historiker zu Wort, werden heute alle Radiosendungen aus Deutschland kommen. Der Bericht aus Berlin stand bereits gestern Abend an erster Stelle in den Nachrichten des Fernsehens. Und die konservative Zeitung Maariv legte ebenfalls am gestrigen Tag nochmals ihre Bedenken dar. Eine Ironie des Schicksals nennt es der Leitartikel, dass die Deutschen auf friedlichem Wege erreicht haben, was Hitler mit Gewalt nicht erreichen konnte, dass Deutschland eine Weltmacht sei. Heute sei Deutschland demokratisch, liberal und human. Das kommentiert der Maariv mit den Worten: Als die Deutschen sich entschieden haben, Demokraten zu werden, haben sie dies mit der gleichen autoritären Gründlichkeit getan, mit der sie sich mit der Zerstörung der Welt befasst haben. Der Maariv-Kommentar schließt mit der Hoffnung, dass sich Deutschland des Erbes von Goethe, Schiller, Beethoven und Heine würdigerweise und dass es nicht wieder der Geist des Verfassers von Mein Kampf beeinflusst.